90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
Die Premier League hatte am Wochenende ihren dritten Spieltag absolviert und was nach drei Spieltagen schon mal klar ist, der FC Liverpool, der macht da weiter, wo er in der letzten Saison aufgehört hat. Drei Spiele, drei klare Siege. Am Wochenende gab es ein 3:1 gegen den FC Arsenal, 3:1 gegen die Gunners. Das steht natürlich im Mittelpunkt unserer heutigen Premier League Aufarbeitung hier bei 90 Plus und R auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und Chris McCarthy von 90 Plus, unser Experte, ist natürlich mit dabei. Hallo Chris.
Hallo.
Liverpool gegen Arsenal werden wir ein bisschen ausführlicher behandeln, aber Norwich gegen Chelsea, das ist auch noch ein Spiel, was wir ebenfalls in den Fokus nehmen. Dazu gab es natürlich noch weitere Highlights. All das gleich bei uns hier in den nächsten, ich sag mal ungefähr 25 Minuten, werden wir sicherlich dafür brauchen, um diesen dritten Spieltag der Premier League aufzuarbeiten. Und wir starten auch gleich mit dem 3:1 von Liverpool gegen Arsenal. Ich sagte schon, dritter Sieg in Folge für Liverpool. Die stehen wieder oben an der Spitze, haben ja 2 Punkte Vorsprung jetzt schon auf Manchester City. Das heißt natürlich nach 3 Spieltagen noch nichts, was man aber festhalten kann und was auch das Spiel gegen Arsenal zeigte. Die Offensivabteilung, Chris, bei Liverpool, die ist schon wieder auf dem Niveau des Vorjahres.
Ja, absolut. Also Frühform und beziehungsweise einfach da weitergemacht, wo sie aufgehört haben. Salah in bestechender Form schon bei 3 Toren. Firmino vorne, Dreh- und Angelpunkt, Sadio Mané und natürlich auch die offensivhungrigen Außenverteidiger, die machten das Arsenal erneut richtig schwer und zwischenzeitlich hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht eine Klatsche geben könnte, so wie im Vorjahr, als die Gunners an der Anfield Road wirklich mit 5:1 untergingen. Dieses Mal ist es etwas glimpflicher ausgegangen.
Aber doch am Ende deutlich für Liverpool. Du hattest Salah schon angesprochen, der hat 2 Tore wieder erzielt, damit seine Gesamtbilanz gegen die Gunners jetzt auf 6 Tore und 2 Vorlagen ausgebaut. Er ist also derjenige, der ja vor allen Dingen gegen die Gunners gerne trifft. Das ist einer seiner Lieblingsgegner offenbar. Was man aber auch sagen muss, du hattest die Klatsche im Vorjahr von Arsenal angesprochen, gab ja in den letzten Jahren unter Jürgen Klopp oder seit Jürgen Klopp Trainer ist bei Liverpool sowieso nicht viel für die Gunners zu holen. Vor allen Dingen kriegte man ja immer relativ häufig die Hütte voll. 26 Gegentore in 8 Vergleichen in der Premier League.
Ja, das liegt aber vor allem daran, denke ich, dass die große Stärke Liverpools direkt in die große Schwäche der Gunners reinspielt. Die Defensive ist ja bei den Gunners seit Jahren schon ein großes Problem und dementsprechend agierte Arsenal auch sehr defensiv, sehr vorsichtig mit David Luiz jetzt neu in der Innenverteidigung. Aber man muss ja halt auch vor Augen halten, dass da nicht die 4er-Abwehrkette stand, die Arsenal sich vorstellt. Also Neuzugang Kieran Tierney auf der linken Seite fehlte noch verletzungsbedingt, ebenso Hector Bellerin auf der rechten Seite. Und zentral hatte man dann eben David Luiz und Sokratis und die musste man irgendwie beschützen. Dementsprechend agierte man sehr, sehr passiv, weil man eben nicht wieder die Hütte voll bekommen wollte. Man agierte mit einer Raute. An sich war die Idee, etwas passiver zu spielen und sich auf Konter zu konzentrieren, irgendwo richtig, aber die Raute war für mich so ein bisschen fraglich, denn wenn Liverpool eines kann, dann über die Außen spielen und die Außen sind brandgefährlich, die Außenverteidiger, ich habe es eben schon gesagt, natürlich dann auch noch Salah und Mané und wenn man dann eben die etatmäßigen Ersatzaußenverteidiger dort wirklich quasi entblößt, weil niemand vor ihnen steht, dann ist das für mich schon so ein bisschen ein nicht wirklich durchdachter Ansatz. Keine Ahnung, wie Emery sich das vorstellte, aber es ging dann zumindest Anfang der zweiten Halbzeit komplett nach hinten los.
Ja, denn zunächst kurz vor der Halbzeit gab es schon das 1:0 durch Matip, Kopfballtor, da sah Sokratis nicht gut aus. Dann in der zweiten Halbzeit, dann kurz danach, gab es dann einen Elfmeter, den Salah verwandelte und da war David Luiz dann mit involviert. Er hatte nämlich vorher am Trikot gezupft und es war nicht der einzige Fehler von David Luiz. Du hattest ihn angesprochen, er kam kurz vor knapp, also kurz vor Saisonstart, um der Defensive da ein bisschen Halt zu geben. Jetzt hat er 2 Gegentore eigentlich verschuldet, also komplett das Gegenteil von dem bewirkt, was er eigentlich sollte. Auch so eine Frage, die man sich da bei Emery stellen musste. Was will der mit dem? Der war ja jetzt auch bei Chelsea jetzt nicht immer unbedingt die sicherste Bank.
Nein, keinesfalls, aber man sollte auch gerade jetzt durch diese 2 Spiele erkennt man einfach, dass er wirklich die Übergangslösung ist und das sollte er von Anfang an sein. Arsenal hat es ja auf Upamecano abgesehen von RB Leipzig. Das hat nicht mehr geklappt und dann musste man eben noch einen Tag vor Transferschluss irgendwie reagieren und hat dann eben David Luiz geholt. Der Brasilianer ist eine Verstärkung, denn die Innenverteidiger bei Arsenal sind wahrlich nicht die besten. Dazu fehlt auch noch Rob Holding, also dann ist man mit Luiz deutlich besser aufgestellt als mit Mustafi an der Seite von Sokratis, das keine Frage. Darüber hinaus ist er auch noch recht spielstark, hat eine gute Übersicht, guten Spielaufbau, aber er hat eben diese Aussetzer, die hatte er schon bei Chelsea, gegen Burnley war er sehr stark, gegen Liverpool dagegen dieser plumpe Trikotzupfer zum Elfmeter, zur Vorentscheidung quasi, das war das 2:0 und dann wenige Minuten später noch ein eklatanter Stellungsfehler gegen Mo Salah zum 3:0, da war das Spiel wirklich gegessen und ja, man konnte wie gesagt einfach sehen, Luis ist irgendwo eine Verstärkung, aber man wurde nochmal wirklich daran erinnert, dass er eben einfach nur eine Übergangslösung ist und mehr wird er für Arsenal auch nicht sein.
Und vielleicht ist Arsenal aber auch einfach auch noch nicht auf dem Level von Liverpool, das muss man dazu vielleicht auch nochmal sagen, das hat Unai Emery nämlich auch gesagt, wir haben den Abstand zu Liverpool verringert, aber das reicht im Moment einfach noch nicht.
Nein, keinesfalls. Also Arsenal hat wirklich einen sehr guten Sommer gehabt, hat sich gut verstärkt. Umso enttäuschender war es irgendwie, dass man dann so Angsthasenfußball spielte in der ersten Halbzeit. Man sah, dass Nicolas Pepe wirklich ein toller Neuzugang ist. Er war brandgefährlich gegen Liverpool, da hatten die Reds so ihre Probleme. Aubameyang auch pfeilschnell und da fand ich es etwas schade, dass man nicht diese schnellen Gegenangriffe vielleicht ein bisschen mehr forcierte, beziehungsweise auch mal selbst den Ball halten wollte. Man hat gesehen, Ceballos ist ein wirklich spielstarker Mann. Okay, er hatte einen sehr schwachen Tag an der Anfield Road, aber dass man so vielleicht mit ein bisschen mehr Mut den Ball in den eigenen Reihen hält und dann diese Gegenangriffe setzt, das hat man meines Erachtens ein bisschen versäumt und somit spielte man Liverpool ja wirklich in die Karten, denn irgendwann war die Belastung auf diese suspekte Verteidigung einfach zu groß und irgendwann musste die dann einfach auch nachgeben.
Jürgen Klopp dagegen natürlich sehr zufrieden mit seiner Mannschaft, sprach von einem brillanten Spiel so früh in der Saison. Hat er nicht damit gerechnet, dass die Mannschaft schon jetzt so gut drauf ist, vor allen Dingen offensiv?
Ich glaube, insgeheim hat er damit gerechnet. Nach außen hat er natürlich was anderes gesagt, dass die Vorbereitung suboptimal war und so weiter. Das war sie auch, keine Frage. Aber auch er sieht natürlich im Training, was seine Mannschaft leistet. Und gerade in der Offensive ist man ja wirklich zusammengeblieben. Es gibt da keine Neuzugänge, es gibt aber auch keine Abgänge. Die sind eingespielt, die Jungs da vorne. Und sobald der Ball dann wieder rollt, dann ist man einfach auch wieder drin. Dass der Sommer war natürlich ein bisschen erschöpfend für den ein oder anderen Spieler. Kurze Pause mit dem Champions League Finale und auch noch der Afrika Cup. Aber die Folgen davon wird man wahrscheinlich erst in ein paar Wochen sehen. Dann könnte es einen kleinen Durchhänger geben. Das war jetzt beispielsweise bei Tottenham auch so letzte Saison. Aber warum soll Liverpool auch einfach bedeutend schlechter dastehen als im Vorjahr? Das war eine brillante Saison. Die Mannschaft ist intakt. Und jetzt geht es eben darum, mit dem Kader konstant durch die Saison zu kommen.
Bei Arsenal geht's auch noch um was, nämlich um die Zukunft der beiden zwei Deutschen, die da noch spielen. Mesut Özil zum Beispiel, der hat jetzt auch wieder nicht gespielt. Letzte Woche war das ja noch mit Sicherheitsbedenken erklärt worden, aufgrund dieses Vorfalls, den er zusammen mit Sead Kolasinac diesen Überfall dort hatte. In dieser Woche, da ging's eher dann um Fitnessprobleme. Siehst du eine Chance, dass Özil diese Fitnessprobleme, die er offensichtlich hat, schnell noch aufholen kann und bald wieder zur Mannschaft kommt? Oder wird dann doch dieses Szenario greifen, über das ja auch gesprochen wird, dass er dann irgendwann zwar wieder fit ist, aber dann eher in den USA spielen wird?
Ja, ist schwer. Man muss sagen, Özil hatte eine wirklich gute Vorbereitung, also sehr laufstark in der Vorbereitung, ungewohnt energisch, also da hat er mir sehr gut gefallen. Und dann kommt natürlich dieser dumme Zwischenfall dazu und anscheinend auch noch eine Krankheit. Das ist ja bei Özil anscheinend öfter der Fall. Weiß nicht, woran das liegt, aber er ist das öfteren Mal aufgrund einer Krankheit außen vor. Und das hat ihn jetzt natürlich wieder zurückgeworfen. Bleibt abzuwarten, ob er wieder zurückkommen kann, weil das große Problem für ihn ist jetzt, dass man einfach noch einen Dani Ceballos geholt hat. Und der deutete zumindest gegen Burnley an, eine große Verstärkung zu sein. Er macht das Mittelfeldspiel der Gunners durchaus besser. Und da bleibt abzuwarten, ob Özil da überhaupt wieder reinkommt, wenn Ceballos seine Leistung bestätigt. Gegen Liverpool war er schwach, der Spanier. Also ja, es ist eine lange Saison. Also da kann noch sehr viel passieren. Es bleibt abzuwarten, ob Özil da noch seine Chance bekommt.
Bessere Chancen aber sicher für Özil als für Shkodran Mustafi. Über den hat Emery ja auch schon gesagt, ja, dürfte gerne wechseln.
Ja, das hat er jetzt auch sehr offensiv und quasi schon forciert, diesen Wechsel. Mustafi soll sich wohlfühlen in London. Arsenal hat jetzt genug gesehen mittlerweile. Da gibt es, glaube ich, kein Zurück mehr. Mustafi hat meines Erachtens sein letztes Spiel für Arsenal gemacht. Und jetzt, wo Arsenal das wirklich so forsch angeht, diesen Verkauf, da bleibt auch Mustafi wohl nichts anderes übrig, als nachzugeben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er noch vor Transferschluss in Frankreich, Spanien, Deutschland, dass er da noch den Verein verlässt. Italien wäre auch eine Option. Also ich denke, da wird Arsenal auch einem potenziellen Interessenten bei der Ablösesumme gewaltig entgegenkommen.
Wir sind gespannt, wo es ihn hintreiben wird. Machen eine kurze Pause, sind dann gleich zurück bei 90 Plus on Air, der Premier League Analyse mit dem Duell zwischen Norwich und Chelsea. Und da gab es einiges an Toren und ein bisschen Spektakel. Gleich mehr bei uns.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportpodcast.de.
90 Plus und eher die Premier League Analyse mit Chris McCarthy und Malte Asmus und wir schauen auf das Duell des Aufsteigers Norwich City gegen den FC Chelsea. Der Aufsteiger also gegen eine Mannschaft in der Findungsphase, wo vieles neu ist. Nicht nur der Trainer, sondern eben auch auf dem Feld einige Spieler sind, die sich da auch erst so ein bisschen reinfuchsen müssen in die Premier League und eben auch in das Niveau, was man bei Chelsea eigentlich erwartet ist. Der Start in diese Saison, der war bisher für Chelsea ja eher durchwachsen gewesen. Niederlage und ein Unentschieden in den ersten beiden Spielen. Jetzt dann gegen den Aufsteiger Norwich City. Immerhin der erste Sieg, ein 3:2 Erfolg in Norwich. Aber Chris, der Spielstand ist sicherlich sehr positiv mit 3 Punkten. Aber der Weg dahin, das war schon ganz schön hart, weil der Aufsteiger es ihm aber auch hart machte, dem FC Chelsea.
Ja, absolut. Und das war auch vor dem Spiel für Chelsea zu erwarten. Wer Norwich ein bisschen genauer verfolgt hat die letzten 2 Spieltage, der weiß, dass die ein sehr, sehr interessanter Aufsteiger sind. Gegen Liverpool ein bisschen unter die Räder gekommen wegen der Defensive. Aber offensiv hat man wirklich gesehen, dass die Canaries da gut aufgestellt sind und natürlich auch von Daniel Farke top eingestellt sind und einen sehr ansehnlichen, attraktiven Offensivfußball spielen. Und gerade in der Defensive hat Chelsea so seine Probleme jetzt mit dieser jungen Mannschaft, die sich wegen der Transfersperre natürlich nicht verstärken konnte. Da gibt es Baustellen und dementsprechend hatte Chelsea vor allem defensiv so seine Probleme.
Und deshalb war es auch so, dass immer wenn eine Führung fiel, bei den ersten beiden Toren jedenfalls von Chelsea, dann auch relativ schnell wieder der Ausgleich kam.
Ja, und es spricht natürlich auch für den Charakter von Norwich. Ist eine sehr, ja, sehr sympathische Mannschaft einfach, die sich nie geschlagen gibt. Dazu noch vor heimischer Kulisse, da hat man sich von der Euphorie ein bisschen anstecken lassen. Chelsea ging früh in Führung durch Tammy Abraham und das war in der 3. Minute und wenige Minuten später schon der Ausgleich durch einer dieser vielen tollen Offensivkombination Norwich. Diesmal war es Canwell, der im Zusammenspiel mit Pukki abschließt. Und dann auch in der 17. Minute ging Chelsea erneut in Führung durch ein tolles Tor von Mason Mount. Und da dauerte es auch nicht lange, bis zur 35. Minute. Und da konnte Chelsea wiederum ausgleichen. Also beide Mannschaften bewiesen in der ersten Halbzeit da auch durchaus Charakter, immer wieder zurückzukommen. Und beide zeigten auch, dass ihre Offensiven gar nicht so verkehrt sind.
Definitiv. Aber in der zweiten Hälfte, da war dann die Offensive von Chelsea ja ein Tick besser, ein Tick glücklicher. Wie würdest du es einschätzen?
Man muss auch einfach bedenken, dass die Offensive von Chelsea, obwohl sie so jung ist, wahrscheinlich individuell ein Tick besser besetzt ist als Norwich. Was heißt ein Tick? Sie ist besser besetzt, auch im Mittelfeldspiel. Und dadurch sollte sich Chelsea auch durchaus diese Chancen erspielen. Und defensiv gibt es natürlich Abstimmungsprobleme. Die gibt es auf beiden Seiten. Und die Qualität ist bei Norwich defensiv vor allem sehr, sehr dürftig. Also, dass es viele Tore gibt bei beiden Mannschaften diese Saison, das ist, glaube ich, klar. Und das bestätigte sich da einfach in der ersten Halbzeit und war auch nach 45 Minuten, ehrlich gesagt, ein faires Ergebnis.
Und zur zweiten Hälfte dann eben Abraham in der 68. mit dem Siegtreffer. Was wir aber auch noch sagen müssen auf Seiten Norwich, Temu Pukki, 5. Tor schon in dieser Saison.
Ja, er trifft und trifft. Also in der 2. Liga schon bei Norwich machte er 29 Tore letzte Saison. Und in der 1. Liga setzt sich dieser Trend einfach fort. Nach 3 Spielen 5 Tore, die meisten der Liga. Und so viele Tore in seinen ersten 3 Premier-League-Spielen hat noch kein Spieler geschafft zuvor in der Geschichte der Liga. Also beeindruckend. Und man sieht auch einfach, dass Pukki unter Farke ein neues Selbstbewusstsein hat und einfach auch sehr von diesem sehr durchdachten und einstudierten Offensivspiel profitiert.
beeindruckend, aber auch, was man dann negativ noch anmerken muss, die Abhängigkeit, die Norwich dann von Pukki hat, wenn man eben sieht, diese 5 Tore sind fast alle Tore, die Norwich geschossen hat, die haben nur 6 geschossen insgesamt, also ja. Er hat 5 von diesen 6 geschossen. Ist natürlich dann auch schon schwierig, wenn er mal ausfallen sollte.
Das bestimmt, also diese Probleme haben kleine Mannschaften natürlich immer, sie sind sehr von den ersten 11 abhängig, aber wie gesagt, bei Norwich würde ich mir gar nicht so die großen Sorgen machen, eben weil Farke ein System spielen lässt, das nicht so sehr von Individuen abhängen soll. Klar, hört sich jetzt seltsam an, wenn Pukki die meisten Tore macht, aber er ist auch irgendwo auch ein Profiteur des Systems und da würde ich mit dem Urteil abwarten, bis Pukki mal wirklich ausfällt und dann werden wir sehen, wie Norwich diesen Ausfall kompensieren kann.
Sind wir gespannt. Was sagst du jetzt zu Chelsea nach 3 Spielen? Wir haben ja alles gesehen. Sieg, Niederlage, Unentschieden, es war alles mit dabei. Man ist jetzt aktuell auf Rang 13 in der Tabelle. Startschwierigkeiten, mit denen man sicherlich gerechnet hat aufgrund der Dinge, die du ja auch schon skizziert hast.
Auf jeden Fall. Das haben wir ja schon vor 2 Wochen besprochen. Es war von Anfang an klar, dass diese Saison eine Übergangssaison wird für Chelsea und auch für Lampard, dass es eine Spielzeit wird, in der es vor allem darum geht, Erkenntnisse zu sammeln. Lampard muss Erkenntnisse sammeln, ob seine jungen Spieler das Zeug dazu haben, dass man auf sie setzen kann, dass man mit ihnen auch wieder in die Top 4 kommen kann, langfristig oder mittelfristig besser gesagt. Aber es ist auch eine Saison, in der Chelsea als Verein Erkenntnisse sammeln muss, und zwar, ob Lampard wirklich der richtige Mann ist. Denn Lampard hat nicht viel Trainererfahrung. Die Meinungen zu ihm sind ein bisschen gemischt. Deswegen muss man abwarten, ob er wirklich die notwendigen Korrekturen vornehmen kann, ob er diese jungen Spieler auch weiterentwickeln kann. Also es gibt viele Fragezeichen und deswegen wird es eine Saison voller Höhen und Tiefen. Und die haben wir jetzt in diesen 3 Spielen erlebt. Und was die Höhen angeht, da haben wir gegen Norwich meines Erachtens wirklich sehr positive Zeichen gesehen, gerade in der Offensive. Von jedem Spiel, also am Anfang gegen Manchester United am ersten Spieltag, dann über Leicester bis jetzt gegen Norwich, hat man jedes Mal eine Verbesserung in der Offensive gesehen, meines Erachtens. Und das sind sehr junge Leute. Tammy Abraham vorne drin, Pulisic rechts und auf der linken Seite jetzt gegen Norwich war es Mason Mount. Und sie alle entwickeln sich in diesen 3 Spielen individuell weiter, fand ich jetzt. Und vor allem noch wichtiger, sie entwickeln eine Harmonie untereinander. Das wirkte schon sehr homogen und jedes Spiel kommen sie besser miteinander zurecht. Also das sind Sachen, auf die Chelsea aufbauen kann und das sind schon mal zumindest die sehr positiven Erkenntnisse dieser ersten 3 Spieltage.
Und ich sagte vorhin, 13. Platz in der Tabelle mit 4 Punkten. Jetzt klingt dieser 13. Platz natürlich erstmal schlecht, aber wenn man genau auf die Tabelle guckt, dann sieht man ab Platz 5, da haben alle Mannschaften 4 Punkte. Da ist es dann in Anführungsstrichen nur das Torverhältnis, was den Unterschied macht. Und das ist bei Chelsea mit -3, also 4 selbst geschossenen Toren, 7 kassierten, dann natürlich erstmal nicht ganz so toll. Manchester United, aber die haben auch 4 Punkte, haben aber auch verloren am Wochenende, haben jetzt zwar 6-3 Punkte als oder 6-3 Tore in ihrem Torverhältnis stehen am Wochenende, aber mit 1-2 gegen Crystal Palace zu Hause verloren. Und das bringt uns zu den Awards beim heutigen Spieltag, beziehungsweise bei unserer heutigen Analyse hier bei 90 Plus und R auf meinsportpodcast.de. Und da gibt es für dieses Spiel, für Manchester United, den Fergie Time mal anders Award. Wenn man bedenkt, dass die Nachspielzeit mal die Sache von Manchester United war, die Bayern-Fans werden sich schmerzhaft dran erinnern, dann weiß man, was gemeint ist. Und das Solskjaer nicht unbedingt, zumindest jetzt nicht im Spiel gegen Palace.
Genau, ja, war ein sehr interessantes Spiel. Crystal Palace hat mir sehr gut gefallen, hatten auch nicht die besten Auftritte am Anfang, aber Manchester United war sehr, sehr schwach im Offensivspiel, also alles andere als zielstrebig, sehr verkrampfter Auftritt. Man hatte schon Glück, dass man das frühe 1-0 durch Crystal Palace in der 89. Minute noch egalisieren konnte durch David James, war ein toller Treffer. Davor hatte man noch einen Elfmeter verschossen und mit dem Punkt, ja, das wäre eigentlich ein verdientes Ergebnis gewesen, weil United natürlich auch viel investierte. Aber dann kam es in der Nachspielzeit noch zu einem letzten Konter von Crystal Palace über Patrick Van Aanholt. Der bekommt dann im Strafraum über Umwege auch wieder den Ball, zieht ab und mit tatkräftiger Unterstützung von David De Gea geht der Ball ins Tor zum 2-1. Und so konnten die Eagles sich 3 Punkte erkämpfen im Old Trafford. Und die große Erkenntnis ist natürlich, dass Patrick Van Aanholt nun der erste Spieler in der Geschichte der Premier League ist, der im Old Trafford in der sogenannten Fergie Time das Siegtor für die Auswärtsmannschaft schießt. Also das gab es noch nie. Die Fergie Time ist man gewohnt, allerdings natürlich eher auf der anderen Seite.
Ganz genau. Und einen Sieg auf der anderen Seite wäre man eigentlich auch im Spiel Tottenham gegen Newcastle gewöhnt gewesen. Normalerweise hätte man gesagt, Tottenham wird das Ding doch eigentlich rocken. War am Ende aber nicht so. Newcastle United gewinnt gewinnt nämlich mit 1:0 durch ein Tor von Joel Linton in der 27. Minute und das letztlich allen Unkenrufen zum Trotz. Und dafür gibt's natürlich einen Award, nämlich der Benitez wäre stolz Award.
Ja, genau, weil Steve Bruce ist ja der Nachfolger von Rafa Benitez und da gab es sehr, sehr negative Saisonprognosen für die Magpies, eben weil Benitez natürlich in den letzten Jahren das absolute Maximum aus dieser Mannschaft rausholte. Bruce, so die Kritik, hätte nicht diese taktische Raffinesse und auch dieses geschickte Spielermanagement, obwohl sich der Kader natürlich etwas verbesserte von Newcastle. Und dennoch, nach schwachem Saisonstart, zwei Niederlagen und auch einer schwachen Vorbereitung, war es wirklich eine taktische Meisterleistung von Newcastle gegen Tottenham auswärts auch noch. War eine unglaublich organisierte, disziplinierte Leistung, auch mit wirklich der Handschrift des Trainers in der Offensive. Also das waren wirklich Automatismen, einstudierte Angriffe. Und Joel Linton war natürlich dabei, der Mann des Spiels mit seinem Siegtor. Aber die Defensive war einfach sehr gut organisiert, kompakt und hat da wirklich sehr leidenschaftlich verteidigt. Und somit hat uns Steve Bruce so ein bisschen eines Besseren belehrt. Und es war wirklich eine Leistung, auf die sein umjubelter Vorgänger Rafa Benitez sehr stolz gewesen wäre.
Und es war ein wichtiger Sieg für Newcastle, denn vorher hatte man zweimal verloren, nämlich gegen Arsenal zum Auftakt und auch gegen Aufsteiger Norwich. Man liegt trotzdem noch auf Platz 19 in der Tabelle, aber so ein Sieg gegen Tottenham, der lässt natürlich dann ein bisschen hoffen. Was machen wir aus Tottenham-Sicht mit diesem Ergebnis?
Es war ein sehr ähnliches Spiel zum Auftaktsieg gegen Aston Villa. Da wurden die Probleme noch so ein bisschen durch die späte Aufholjagd kaschiert, aber es war ein sehr ähnliches Spiel, weil Tottenham sehr viel Probleme im Offensivspiel hat momentan. Das ist alles sehr statisch. Es gibt da keine Kreativität. Man hatte zwar 80% Ballbesitz, aber diese zündende Idee wollte nicht kommen. Eriksen, der natürlich noch ein großer Verkaufskandidat ist, saß nur auf der Bank, genau aus diesem Grund. Und man merkte auch Pochettino nach dem Spiel an, dass er sehr frustriert ist. Er sagte, dass seine Mannschaft nicht gefestigt ist, eben weil noch die Zukunft von Eriksen, aber auch Vertonghen so ein bisschen in der Schwebe ist. Und damit tun sich die Spurs wirklich schwer. Und auch, wie gesagt, das Problem mit dieser Zielstrebigkeit und der Durchsetzungskraft in der Offensive. Da bin ich mal gespannt, wie Pochettino das in den Griff bekommen wird, denn ich denke, dass jetzt einige Mannschaften so kompakt auswärts gegen Tottenham auftreten werden.
In der Vorwoche hatte man ja immerhin gegen Manchester City, gegen den Meister und großen Favoriten ja immer noch ein 2:2 erzielt, den Citizens damit natürlich den Punkt geklaut oder zwei Punkte geklaut, die ihm jetzt auf den FC Liverpool an der Spitze fehlen. City hat sich aber dann an diesem Spieltag schadlos gehalten, hat in Bournemouth mit 3:1 gewonnen. Raheem Sterling hat mal wieder gegen seinen Lieblingsgegner getroffen. 9. Tor im 8. Spiel gegen Bournemouth für Raheem Sterling, aber der ist gar nicht der Mann, über den wir bei diesem Spiel sprechen wollen. Wir wollen nicht über Kevin De Bruyne sprechen und der kriegt den Assistenten-Award.
Ja, letzte Saison konnte Manchester City Meister werden und sogar 95 Tore erzielen und das, obwohl De Bruyne 19 Spiele verletzt fehlte. Dass die Citizens mit ihm vielleicht sogar noch in ganz andere Sphären kommen können, das zeigt er in der laufenden Saison, da ist er endlich wieder fit und gegen Bournemouth machte er bereits seinen 4. Assist in dieser laufenden Spielzeit im 3. Spiel und das war der 50. seiner Karriere, deswegen der Assistent Award, denn kein Spieler brauchte zuvor so wenig Spiele wie Kevin De Bruyne, um 50 Vorlagen zu erreichen. Der Belgier brauchte jetzt 123 Partien dafür und die nächsten auf dieser ewigen Liste sind Mesut Özil mit auch einer starken Zahl von 141 Spielen und dann Cantona mit 143 und Dennis Bergkamp mit 146.
Also große Namen, in die er sich da eingereiht hat, beziehungsweise die er jetzt abgehängt hat. Da wird noch einiges kommen von Kevin De Bruyne. Bei uns kommen jetzt auch noch die Ergebnisse der anderen Spiele. Aston Villa schlägt Everton mit 2:0. Norwich, wie gehört, unterliegt Chelsea mit 2:3. Brighton unterliegt Southampton mit 0:2. Erster Sieg also für Ralf Hasenhüttl und seine Mannschaft. United verliert gegen Crystal Palace 1:2. Sheffield verliert gegen Leicester City mit 1:2, sehr viel Auswärtssiege an diesem Spieltag und es geht auch so weiter. Watford verliert zu Hause gegen West Ham United mit 1:3, Liverpool gewinnt zu Hause gegen Arsenal, eine der positiven Ausnahmen, Bournemouth unterliegt zu Hause gegen Manchester City mit 1:3, Wolverhampton und Burnley 1:1 und dann eben auch noch die Heimniederlage von Tottenham mit 0:1 gegen Newcastle United. In der Tabelle folgendes Bild, Liverpool vorne mit 9 Punkten, 3 Spiele, 3 Siege, weiße Weste für Klopp und Co. Dahinter Manchester City mit 7 Punkten auf Platz 2, dann Arsenal auf Platz 3 nach der Niederlage gegen Liverpool, 3 Punkte zurück, 6 Zähler, 4. Leicester City mit 5 Punkten und danach kommt die Phalanx mit 4 Punkten, bis Platz 13 geht das dahinter. Alle 3 Punkte, beziehungsweise der FC Watford, der steht am Ende mit 0. Wir sind gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen weiterentwickelt. Ihr hört es natürlich hier bei uns bei 90plus und eher auf meinsportpodcast.de oder ihr lest es nach auf 90plus bei Chris McCarthy und seinen Kollegen. Chris, vielen Dank.
Danke auch.
Und an euch noch die Bitte, bewertet uns doch mal bei iTunes, gebt uns ein paar Sternchen und schreibt uns eine kleine Rezension. Würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.